Soll ich Schriftdeutsch sprechen? Versuche es. Herzlichen Dank für die vorbereitende Zeit. Die Predigt ist schon in den Liedern zu uns gekommen. Heute ist der zweite Advent. Wir haben institutionalisiert in unserem Land diese Zeit in vier Schritten, um Jesus zu begegnen, die Geburt zu feiern. Das ist die Grundlage von einem Phänomen, das so einfach ist und so einzigartig, dass es sehr viele nicht verstehen. Es ist so einfach. Da ist Gott Mensch geworden und als Mensch gelebt. Und Jesus war abhängig vom Vater. Er war nicht auf der Erde der Allmächtige. Er war abhängig immer, jede Minute vom Vater. Und er ist für unsere Schuld gestorben. Er ist das Opfer, das die Barriere zum Vater, zu unserem Schöpfer beseitigt hat. Er ist zurück zum Vater gegangen, hat den Heiligen Geist auf die Erde gesandt, damit alle Menschen unabhängig sind von einer physischen Gegenwart des Sohnes. Der Heilige Geist will in unseren Herzen wohnen. Und er will diese Geburt von Christus und was damit zusammenhängt, uns lebendig machen und vertiefen und so in unsere Leben einen Frieden, die Schrift sagt, einen Frieden, der jede Vernunft übersteigt, eine Ruhe geben, wie sie die Welt nicht kennt. Davon haben wir gesungen. Wir werden noch einige Betrachtungen dazu machen. Dort, wo ich arbeite, sind benachteiligte Menschen. Die haben irgendwo Defizite, dass sie nicht selbstständig leben können. Und einer dieser Männer, der ist dort, wo er arbeitet, hat seine Uhr an der Wand. Und jeder Mensch, der normal sieht, kann die Zeit ablesen an dieser Uhr. Ich habe gesehen, dass dieser Mann von Zeit zu Zeit, kann ich da etwas verbessern, von Zeit zu Zeit zur Uhr geht. Und da so nahe ran. Und dann konnte er die Zeit lesen. Und sonst nicht. Über viele Jahre verteilt hat sein Sehvermögen abgenommen. Und er hat früher ohne Brille sehen können. Und dann hat es abgenommen bis so weit, dass er hatte grauen Starr. Den kann man heute operieren. Der hatte Angst vor dieser Operation und dann nach einiger Zeit wagte er das und er ist dann zu mir zur Arbeit gekommen und er hat mir gesagt, wie das ist, wenn man plötzlich sieht. Und er hatte früher gut gesehen, konnte gut deutlich lesen, alles wahrnehmen. Und er hat gesagt, ich hatte keine Ahnung, wie das ist, wenn man wieder gut sieht. Das ist alles viel stärker, als es früher war. Ein anderes Beispiel. Ich habe ein Interview gehört am Radio mit der höchsten Frau in der Schweizer Armee. War schon einige Jahre her. Damals hieß es noch den Frauenhilfsdienst. Heute ist das gemischt. aber das ist ein Detail. Diese Frau General wurde interviewt, weil das ist ja interessant, wenn man so eine verantwortungsvolle Stelle hat. Was erleben die? Was ist da wichtig? Und ja, bis hin ins Private haben die da gesprochen. Und unter anderem ist in diesem Interview herausgekommen, dass diese Frau keinen Fernseher hat. Also keine Bildinformation von außen. Weder Computer noch Fernsehen. Und dann wurde nachgefragt, wieso dass sie das so mache. Dann hat sie gesagt, sie hatte lange keinen Fernseher, so aufgewachsen. Dann hatte sie solche Medien und dann hat sie beobachtet an sich, dass ihr Denken beeinträchtigt wird, wenn sie viel Fernsehen schaut. Und sie sagt, ich habe so eine hohe Verantwortung für so viele Menschen. Ich muss zusammenhängend wahrnehmen können. Ich muss zusammenhängend denken können. Ich muss Fragen beantworten, die einen Gedankenaufwand machen, der nicht unterbrochen werden soll. Und darum habe ich das aufgehört. Diese beiden Beispiele, die zeigen uns, dass unser Zustand der Sinne und des Denkens nicht automatisch so ist, wie er könnte. Wir könnten vielleicht besser wahrnehmen, mit den Augen, mit den Ohren, mit allen unseren Sinnen. Wir könnten vielleicht besser zusammenhängend denken, vernetzt denken, als wir es jetzt tun. Aber wir wissen es nicht, weil wir es nicht kennen, wie es sein könnte. Im Epheserbrief, Kapitel 5, da spricht Paulus zu der Gemeinde und die Gemeinde, das sind erlöste Menschen, die an Christus glauben, das sind nicht Leute, die Christus nicht kennen, schreibt er, ihr wart früher in der Finsternis, jetzt seid ihr im Licht, lebt also, als Kinder des Lichts. Jetzt würde man meinen, die sind bekehrt, die leben ja im Licht. Er erinnert sie daran, ihr seid bekehrt eigentlich, dem Licht zugewendet, aber es ist nicht automatisch so, dass ihr im Licht wandelt, also lebt. Und dann erklärt er weiter, im Vers 9 vom Kapitel 5, die Frucht des Lichts ist Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was Gott gefällt. Prüfen kann man mit den Sinnen. Entscheiden kann man mit dem ganzen Sein, besonders mit den Gedanken, mit dem Herzen. Aber mit geübten Sinnen kann man entscheiden. Jetzt habe ich für den weiteren Verlauf der Predigt etwas Kurzes da gezeichnet, dass das gegenwärtig sein kann, wenn ich weiterspreche. Der Apostel Paulus hat geschrieben, die Frucht, früher war er in der Finsternis, lebt als Kinder des Lichts, die Frucht des Lichts, ist Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Da fehlt noch etwas. So. Die Frucht des Lichts ist Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Zum Beispiel aus dem Johannesevangelium, schon im ersten Kapitel, sehen wir, dass das Wort Gottes uns lehrt, dass das Licht ist Jesus. Natürlich, diese Sonne, da würde auch Gott der Vater und der Heilige Geist auch hineingehören. Die sind eins. Ist es übersichtlicher so. Also die Frucht des Lichts, die Frucht von Jesus, ist Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Wir lesen auch im Galaterbrief, dass die Frucht des Geistes ist Liebe, Friede, Freude, Geduld und so weiter. Ich habe das gewählt, sehr bewusst, weil wir brauchen in unserer Zeit Worte, wo wir uns gar nicht im Klaren sind, was die bedeuten. Und diese drei Begriffe, die sind so grundlegender Art, da ist Liebe auch drin, da ist Geduld auch drin. Da sind alle diese die Frucht des Geistes hier enthalten. Aber es sind drei Bereiche, nur zusammen dieses Licht geben. Es geht nicht, dass Güte fehlt, dann ist es nicht das Licht. Es geht nicht, dass Wahrheit fehlt, es ist nicht das Licht. Und wenn Gerechtigkeit fehlt, kann es nicht Güte sein und nicht Wahrheit sein. Und darum möchte ich kurz Gerechtigkeit, das hat mit Gesetz zu tun. In der Bibel gibt es die 10 Gebote. Jedes Land hat Gesetze. Gesetze begrenzen Bereiche. Bis hier, bis da, da ist frei. Und dann gilt etwas Bestimmtes und man sollte das einhalten, dass es gelingt. Und wenn man über diese Gerechtigkeit etwas nachdenkt, zum Beispiel die 10 Gebote im 2. Mose, dort nachschaut, was dort steht, dann gibt es einen Satz, einen vorbereitenden Satz dort. Dort steht: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Das ist eine ganz wichtige Information. Das heißt, dieses Gesetz kommt von Gott, der uns aus der Sklaverei, aus der Gefangenschaft geführt hat. Also sind Gesetze die Regeln, dass die Freiheit bleibt. Es ist sehr wichtig, das zu verstehen. Gesetze sind nicht Lasten, die uns erdrücken. Es kann solche Gesetze geben, irdische. Aber die 10 Gebote zum Beispiel, die helfen maßgebend, dass die Freiheit nicht zerstört wird. Wahrheit, das verstehen wir einigermaßen aus sich selbst. Also, es ist, wenn nicht Wahrheit herrscht, da ist kein Verlass auf ein Wort. Es gibt das Sprichwort, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, selbst wenn er noch die Wahrheit spricht. Also Wahrheit schafft Vertrauen zueinander, dass man dem Wort glaubt, was jemand sagt. Und jetzt, das Zusammenwirken ist so, wenn Gerechtigkeit, irdische Gerechtigkeit, in Unwahrheit geschieht, also Gerichte, unwahr amtieren, ist es Ungerechtigkeit. Das, so sehen wir diesen Zusammenhang. Das ist alles ganz kurz, da könnte man sehr, sehr viel mehr sagen, aber einfach, dass wir, es ist so nötig, über Begriffe nachzudenken, was das bedeutet. Und hier geht es ja um Wahrheit von Gott her. Menschliche Wahrheit ist sehr unterschiedlich, wird auch unterschiedlich wahrgenommen. Und jetzt gibt es dieses Wort Güte. Wir haben auch gesungen. Und Aisha hat davon erzählt, von dieser Güte. Was ist das, diese Güte? Das sind so zwei Stichworte, die uns eine Richtung geben können in den Gedanken. Wir sehen bei Jesus, dass er mit großer Güte unterwegs war. Ihr könnt diese Geschichten, diese Begegnungen, die er hatte mit der Ehebrecherin und mit Zachäus und alle diese Begegnungen. Ihr werdet diese Barmherzigkeit und Gnade finden und ihr werdet finden, dass er die Gerechtigkeit und die Wahrheit nicht verlassen hat. Immer. Also zum Beispiel die Ehebrecherin. Das war vom Gesetz, das dort gültig war, das wusste Jesus auch, hatte die eine sehr harte Strafe, hätte sie zur Konsequenz bekommen. Die Vollstrecker, die Richter, die waren vor Ort. Und Jesus stellt es, wie es in der Geschichte steht, nur geschrieben, er schrieb in den Sand. Er hat offenbar Worte in den Sand geschrieben, dass diese Vollstrecker zum Schluss gekommen sind. Da machen wir besser nichts. Und ein Gericht darf so entscheiden. Und Jesus hat nicht das Gesetz gebrochen. Er hat gesagt am Ende, hat dich jemand verurteilt? Die Frau hat gesagt, nein. Dann verurteile ich dich auch nicht. Güte. Das ist ein Weg zu finden in Wahrheit und Gerechtigkeit. Und das sind sehr häufig Umwege. Und Gottes Güte, wenn wir sie erleben, die helfen uns zu verstehen, was Güte ist in unserem Leben zu anderen Menschen. Dieses Licht, dieser Jesus, kommt zum Menschen, der sich in dieses Licht bewegt. Von Gottes Seite her ist alles gegeben. Alles. Der Mensch, er kann aber, hier ist noch so angedeutet die Finsternis auf dieser Seite, der Mensch kann entscheiden, gehe ich in dieses Licht oder gehe ich nicht in dieses Licht. Und das geht in einzelnen Fragen kannst du dich entscheiden, in der Finsternis zu bleiben. Und in anderen Fragen kannst du ins Licht gehen. Aber Gott, es ist die Sehnsucht Jesu, dass wir in allen Fragen in dieses Licht gehen. Und das sind Entscheidungen. Und die Entscheidung hat damit zu tun, wie wir wahrnehmen. Und unsere Sinne und unsere Gedanken, die möchte Gott durch die Erlösung von Jesus zu uns kommen lassen, in Wahrheit und Gerechtigkeit und Güte, die wir empfangen. Wir sind nicht Gott, wir sind nicht Güte, wir sind nicht Gerechtigkeit, wir sind nicht Wahrheit. Aber wenn Gottes Güte und Wahrheit und Gerechtigkeit zu uns kommt, werden wir gefüllt davon. Man könnte diese Zeichnung jetzt weitermachen. In dem Maß, wie wir uns aussetzen, diesen drei göttlichen Eigenschaften, in dem Maß sind wir Träger. Wir begegnen Menschen, man könnte dir jetzt noch ein Mensch zeichnen, und der kommt durch uns in göttlichen Einfluss, obwohl wir selber fehlerhaft sind. Das bewirkt wiederum, dass er. Also, jetzt hört man jeden Atemzug. In der Bibel lesen wir von den wichtigen großen Leuten: Noah, fromm, ohne Tadel, wandelte mit Gott. Jetzt gehört jedes Barthor. Nicht? Hiob, fromm, rechtschaffen, gottesfürchtig. David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Mose wird im Neuen Testament als der barmherzigste Mensch beschrieben. Johannes, der Jünger Johannes, hat sich entwickelt von einem Donnersohn, also ein rechthaberischer, initiativer junger Mann, zum Apostel der Liebe. Keiner hat die Liebe Jesu so beschrieben wie Johannes. Dann ein Zachäus, ein Zöllner, ein Betrüger, so, der wollte Jesus sehen. Und er hat dieses Licht erlebt. Lydia, die Purpurkrämerin, von ihr lesen wir, dass Gott ihr Herz geöffnet hat. Wir sind keine biblischen Helden. Wir leben heute so, wie wir eben sind. Und wenn wir diese Aufzählung, wenn wir der Frage nachgehen, wie sind die dann ins Licht gekommen? Dann können wir das gar nicht so genau sagen. Man kann es schon, wenn man da genau liest. Aber ich nehme zwei Beispiele, die wir in der Bibel lesen können, die uns helfen zu verstehen, wie wir in dieses Licht kommen. Jesus selbst, ich habe das bewusst ganz am Anfang gesagt, Jesus als Mensch, als Gottes Sohn, war abhängig von Gott. Das ist vielleicht nicht allen klar. Wir lesen, dass er nichts aus sich selber getan hat. Er suchte den Willen des Vaters. Also er musste, alles was er tat, hat er vorher mit seinem Vater besprochen. Wenn er merkte, der Vater will das, hat er es dann gemacht. Und darum ist er ein Vorbild, weil er in dieser Abhängigkeit gelebt hat. Es gibt eine ganze Reihe von Bibelstellen in den Evangelien, die zeigen, wie Jesus das gemacht hat. Es heißt zum Beispiel, er ging auf einen hohen Berg, um zu beten. Oder er hat bei wichtigen Dingen, die er den Jüngern sagen wollte, ist er mit ihnen weggegangen. Richtig weg. Wo man lange gehen musste. Und wo niemand war, der das störte. Also bei der Einsetzung der Jünger im Markus-Evangelium, da lesen wir das. Auf dem Berg der Verklärung, wo Petrus, Johannes und Jakobus waren, sind sie weggegangen, um dieses Erlebnis mit Gott zu machen. Wir sehen Einsamkeit, Beten und Zeit. Und Jesus lebte in einer anderen Zeit, also von den Umständen her, als wir das heute leben. Aber darauf komme ich später dann. Dann gibt es diese sehr bekannte Geschichte von Maria und Martha. Als Jesus auf der Erde war, da hatte er eine Vorliebe zu einer Familie auf Besuch. In Bethanien, in der Nähe von Jerusalem, lebte eine Familie, da waren drei Geschwister, Maria, Martha und Lazarus. Und eine der ersten Begegnungen, die er hatte, war dort, wir können das zum Beispiel im Lukas 10 nachlesen, ist er dort zu Besuch gekommen, ich glaube, Martha wollte das, müsste nachlesen. Eine dieser beiden Frauen hat gesagt, Jesus, du musst zu uns kommen. Und er ist dort gekommen. Und dann diese bekannte Begebenheit, wo die Maria bei Jesus sitzt und ihm zuhört. Maria ist beschäftigt mit Küche und dass es gut wird für Jesus, bewirten und so weiter. Und ärgert sich und kommt zu diesen Zweien und sagt, Jesus, schau, meine Schwester, die könnte doch helfen. Ich habe so viel Arbeit. Und die macht da einfach nichts. Und wir kennen es. Jesus sagt, Martha, du hast so viel Arbeit, so viel Mühe, so viel Arbeit. Und er sagt weiter, Maria hat den guten Teil gewählt jetzt. Das wollen wir ihr nicht wegnehmen. Ja, das ist ein Beispiel von Güte, wie Jesus das macht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wie wir diese Geschichte kennen seit der Sonntagsschule. Ist nicht Martha etwas die weniger Gute oder vielleicht die Böse oder so? In unserem Gefühl und Martha die Gute. Aber Jesus, das ist ihm gar nicht wichtig, wer jetzt besser ist, sondern Jesus, ja, wir können uns in seine Lage versetzen. Jetzt käme diese Schwester und sagt, beschwert sich, die sollte doch helfen. Hätten wir vielleicht gesagt, ja, sitz doch auch hier her. Jesus hat das nicht gesagt. Jesus hat die Wahrheit gesagt. Er hat gesagt, Martha, du hast so viel Arbeit. Und er hat die andere Wahrheit gesagt. Er hat gesagt, Maria hat jetzt den guten Teil gewählt. Das wollen wir ihr nicht nehmen. Und mehr braucht es da nicht als diese zwei Wahrheiten. Das war so. Und es war vielleicht nicht klar, dass es so war, aber Jesus hat es dann bezeichnet. Und jetzt können alle Menschen mit dieser Wahrheit entscheiden, was sie tun. Und wir lesen nicht, ob nachher Martha auch hingesessen ist. Das steht alles nicht. Das lässt die Schrift offen. Was wir aber lesen später, ist nämlich der Bruder, der wurde schwer krank. Und wir wissen, er ist gestorben. Und Jesus wurde gerufen, als Lazarus noch lebte. Und dann ist Jesus gekommen und jetzt diese beiden Schwestern in dieser Situation, Maria, die zu Füßen gesessen ist und zugehört hat, die hat gesagt, es ist zu spät. Du bist zu spät, Jesus. Und Martha hat gesagt, sag, was wir tun sollen. Wir werden das machen, was du willst. Also, die Güte von Jesus, die brauchen wir so, wenn wir menschliche Situationen beurteilen. Und die Güte, die kommt aus der Wahrheit. Also was ist, dass wir die Augen nicht verschließen, was ist. Dass wir sehen, was ist und dass wir ordnen können. Und dass göttliche Gedanken der Gnade und der Barmherzigkeit ohne Missachtung der grundsätzlichen Gesetze, dass das dominieren kann. Ein wunderbares Beispiel. Also, wir sind bei der Frage, wie finden wir den Weg? Jesus, Einsamkeit, Beten, Zeit. Maria, Zeit. Und sie hat in diesem Sinn auch gebetet. Was ist Beten? Beten ist ein Zwiegespräch. Wir lesen nur über sie, sie hat ihm zugehört. Vielleicht hat sie gefragt, zwischendurch. Wie meinst du das? Was heißt denn das jetzt? Das ist Beten und Zeit. Das ist die Frage, wie kommen wir in dieses Licht? Jetzt fangen wir doch noch bei Adam und Eva an. Eine ganz wichtige Rolle, wir haben es eigentlich schon erwähnt, Einsamkeit, Beten, also Begegnen mit Gott, sind Kerngedanken. Und dieser Kerngedanke, der taucht ganz am Anfang der Bibel schon auf. Da heißt es, am siebten Tag vollendete Gott sein Werk. Und er ruhte von allen seinen Werken am siebten Tag. Und er segnete den siebten Tag und heiligte ihn. Und dieser siebte Tag ist die Ruhe Gottes. Das ist vor dem Sündenfall. Hat Gott für uns wahrnehmbar gesagt, es ist der siebte Tag, das ist meine Ruhe. Das ist heilig, meine Ruhe möchte ich euch geben und die sollen wir nicht antasten. Dieser Grundgedanke Gottes, diese Ausrichtung, fließt dann ein in die 10 Gebote, die das Volk Israel auf der Wanderung von Ägypten ins verheißene Land durch Mose bekommen hat. 10 Gebote, das ist das vierte Gebot ist, das, den Sabbat zu halten. Er befiehlt also dort, also befiehlt, was sind die Gebote? Dort heißt es immer, du sollst. Das könnte man anders übersetzen. Es ist dir von großem Vorteil, wenn du. So. Da wird niemand erschlagen, wenn er das nicht hält. Die irdischen Gesetze, die können da konkreter werden, aber die 10 Gebote, da heißt immer, du sollst nicht. Es ist gut, es behält dir die Freiheit, wenn du. Ja. Jetzt mache ich einen kleinen Exkurs in die Finsternis. Der Feind, er möchte dort das zerstören, was effizient ihm entgegenwirkt. Und effizient ihm entgegenwirken die 10 Gebote, weil sie göttlich sind. Und da war 1918 die Revolution vom Kommunismus in der Sowjetunion. Und in diesem Zusammenhang wollte diese Ideologie grundsätzlich alles fundamental Göttliche auflösen irgendwie. Und da war auch die Frage, was machen wir mit diesem Sonntag, diesem Sieben-Tag-Rhythmus? Und sie haben Verschiedenes probiert. Abschaffen sollte man den Ruhetag nicht, da nimmt die Leistungsfähigkeit ab. Und, aber wir könnten einen anderen Rhythmus machen. Man hat das versucht, 10-Tage-Rhythmus. Und das ist alles gescheitert. Man ist bis heute weltumspannend, macht man diesen 7-Tage-Rhythmus. Das ist also, für den Feind ist das ineffizient gewesen, also nicht wirksam. Da hat er einen anderen Weg gesucht. Er füllt diesen Tag mit attraktiven, vordergründig attraktiven Dingen. Was macht er damit? Er macht, dass die Wahrnehmung Wahrheit und Gerechtigkeit und Güte von oben, dass die vernebelt wird. Weil Ruhe fehlt und Nähe fehlt und Zeit fehlt. Und wir können, aber das ist ein anderes Thema, die 10 Gebote jetzt anschauen, wie der Feind ansetzt, diese Gebote unbedeutend werden. Ja, wir wollen nur hier bleiben. Und im Neuen Testament, da ist wieder Jesus, und wir sehen, dass er dort bei der Sabbatruhe eine Korrektur vorgenommen hat. Zu der Zeit, als er auf der Erde war, da zerfleischten sich die Leute, dass sie alle diese Regeln, die mit der Zeit auf diesen Sabbat gelegt wurden, was sie alles nicht dürfen, dass man das einhält, wenn die Leute sich nur mit der Frage beschäftigen, was darf ich und was darf der andere nicht, und da kommen die nicht in diese Ruhe. Eigentlich die Grundidee. Und Jesus hat dann provokativ Menschen geheilt am Sabbat und hat zur Antwort gegeben: Was machst du, wenn ein Schaf in eine Grube fällt? Lässt du es dort liegen? Nein, du holst es raus, auch am Sabbat. Also, wenn dir etwas begegnet, wo du Gutes tun kannst, dann tue Gutes. Hat das so einjustiert, auch wieder mit dieser Güte, dass man nicht bei der Gerechtigkeit nach Gesetz fixiert war, dass Güte keinen Platz mehr hatte. Und er hat gesagt, so zusammenfassend, der Sabbat ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Sabbat, für diesen Ruhetag. Das ist die Geschichte vom Sabbat, vom 7. Tag, vom Ruhetag. Und das ist ja auch der Anfang, dieser Tag ist der Anfang der neuen Woche. Das heißt, wer am Sabbat zur Ruhe kommt und Frieden hat, weil er die Antennen auf das Göttliche gerichtet hat, der kommt in dieser Ruhe an die Arbeit am nächsten Tag. Neue Woche. Jetzt bleibt noch die Frage, ja, und heute? Was gibt es Unterschiede von heute zu früher? Ich denke, es gibt es. Jetzt könnte man sehr, sehr viel aufzählen. Ich habe versucht, das prinzipiell etwas zu beschreiben. Wir haben als einzelne Menschen deutlich weniger Bewegung und mehr Kopfarbeit. Das ist ein großer Unterschied. Also die Emmaus-Jünger, Die mussten 12 Kilometer wandern. Und auf dieser Wanderung, da braucht man etwa 3 Stunden. Auf dieser Wanderung, mit dem Auto wäre es 5 Minuten, 10 Minuten wäre es erledigt gewesen. Und man hätte Musik noch dazu laufen lassen können und noch telefonieren. Die waren gewandert. Und Jesus war dazugekommen. Und sie hatten Zeit. Und Nähe, um zu hören, was Jesus sagt. Und ihnen ging das Herz auf, weil er zu ihnen sprach und die Schrift auslegte über dem, was geschehen ist. Weniger Bewegung, mehr Kopfarbeit. Alles geht sehr viel schneller und wir haben unsere Sinneswahrnehmungen sind so, dass Auge und Ohr sehr viel mehr mitbekommen durch unsere elektronischen Medien, weltumspannend und ungefragt, vieles ungefragt, nicht durch eine Begegnung. Und die anderen Sinne, Tasten, Schmecken, Riechen, die sind weniger wichtig. Und das ist diese Unausgewogenheit ist vor allem für Kinder, die Entwicklung von Kindern ist es braucht es eine Sorgfalt, dass dort etwas Ausgleich geschehen kann. Es ist einfach vom Prinzip her. Wir können uns einrichten, das ist unsere Entscheidung, dass wir allein über große zusammenhängende Zeit und ohne Ablenkung. Und es ist noch gut, wenn man körperlich aktiv ist, also wandert zum Beispiel, mit Fragen im Herzen zu Gott ist. Das machen wir in der Tendenz dann, wenn wir in der Not sind. Aber es ist ganz generell gut, wenn das ganz regelmäßig geschieht. Ich möchte zum Schluss eine Erfahrung aus meinem eigenen Leben weitergeben. Ich habe vor 14 Jahren bald meinen rechten Arm verloren. Das ist einerseits eine Körperverletzung, die lange braucht, bis sie geheilt ist, also dass es wieder normal ist, bei aller Abnormalität. Und das bedeutet auch, die Gewohnheit des Alltags, die funktioniert so nicht mehr. Es muss also eine neue Gewohnheit geben. Und ich habe jetzt zum Thema Umgewöhnen, habe ich beobachtet, dass ich habe eine Prothese und ich kann mit der Muskulatur des Oberarms die Hand also Signal geben, dass die Hand sich öffnet und schließt. Das ist aber nicht die Gewohnheit im Kopf. Die Gewohnheit des Bizeps ist, dass sich der Arm hebt, nicht dass die Hand sich schließt. Und dieses Umgewöhnen ging bei mir, ich habe nicht andere Leute gefragt, weiß nicht, wie das allgemein ist, ging bei mir fast ein Jahr, dass ich das konnte, ohne zu überlegen. Und es ging nur, wenn ich jeden Tag bewusst gegangen bin, gesagt, was, jetzt machst du diese Hand auf, dann musste ich mir sagen, jetzt spannst du hier an, hinten an, für zum Öffnen, musste mir diese Schritte immer wieder sagen. Musste es trainieren. Das ist das Umgewöhnen. Neue Wahrnehmung, umgewöhnen, anders machen als vorher. Und das andere ist, das Ganze war so herausfordernd, das hat so viel Arbeit gebraucht. Ich hatte den gewöhnlichen Alltag, Und ich musste, und da hinzu, der ist ja ohnehin schon streng für alle, die arbeitstätig sind. Und ich musste bei allem, was ich tat, immer überlegen, wie mache ich das jetzt? Und ich war abends so nudelfertig immer. Und das ging so weit, dass ich, wenn ich dann mal, ich war am Sonntag in der Versammlung da gesessen und in mir war so eine Spannung, dass ich gedacht habe, jetzt ich springe auf und schreie. Das könnte man machen, aber das hilft ja da niemandem und auch mir nicht. Da habe ich gedacht, was kann ich da tun? Und dann habe ich gesagt zu Hause, so, ich gehe einen Tag weg. Dort, wo ich aufgewachsen bin, im Hinterthurgau, in diesen Hügel, kenne jeden Winkel, jeden Weg und habe etwas Essen und Trinken mitgenommen und habe mir gesagt, so, jetzt musst du mir helfen. Gebetet nach oben. Und bin planlos gewandert. Und am Anfang habe ich ein Liedtext genommen. Bleibend ist deine Treue. Du bist unveränderlich, heißt in diesem Lied. Und ich kenne dieses Lied. Und bin so weggelaufen, losgelaufen. Und ich habe mich nicht bemüht, schwere Gedanken zu haben. Einfach dieses Lied gehabt. Und habe auch nicht geschaut, dass ich dieses Lied immer habe. Ich bin nach Hause gekommen. Da war alles geordnet. Diese Spannung war weg. So. Und ich mache solche Dinge, habe ich vorher schon gemacht, aber es ist mir dort das erste Mal aufgefallen, wie wir real zur Ruhe kommen können. Da, dieser Pfeil in Richtung Licht verschieben, indem wir wählen, jetzt ist Sabbat. Und jetzt gibt es eine Rückkopplung. Wenn ich mich diesem Licht aussetze, wird Ruhe in mein Herz kommen. Und weil Ruhe in mein Herz kommt, weil ich das erlebe, werde ich den Sabbat suchen, weil ich diese Ruhe will. So. Streng dich nicht an, den Sabbat zu halten, sondern suche diese Ruhe und du wirst den Sabbat halten. Du wirst dich nicht zerstreuen, einen Tag in der Woche. Und wenn du Unruhe hast, dann mach etwas so, wie vielleicht ich das gemacht habe. Oder wie wir bei Jesus sehen, wie wir bei Maria sehen. Und jetzt könnten wir zurückgehen, alle diese Leute, die in der Bibel sind, wenn man dort genauer sehen würde, dann haben sie genau das gemacht, die Nähe gesucht und Zeit genommen. So. Das wünsche ich euch. Es ist eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Nach Hebräer 4. Denn wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, ruht auch von seinen Werken. Amen. Danke, Jesus, dass du uns den Weg, den wir gehen sollen, selber vorgelebt hast. Wir können es sehen. Danke hast du uns als Gemeinde zusammengefügt. Wir können voneinander lernen. Und danke für diese Weihnachtszeit, wo wir drin sind, dass wir unsere Herzen dir zuwenden können, Zeit dir geben können, dass dein Licht zu uns kommt, dass Friede auf Erden kommt und Ruhe in unsere Herzen. Das willst du uns geben heute und für die nächste Zeit. Ich danke dir. Amen.